Grüß Gott, liebe Hörer, und willkommen zu unserer Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Monika Bargett. Unser Gast ist heute Regens Dr. Markus Hofmann aus dem Priesterseminar in Köln und er spricht mit uns über das vielleicht wichtigste Thema der katholischen Kirche, die heilige Eucharistie. Immer wieder gehen wir sonntags in den Gottesdienst, begehen diese besondere Feier, die heilige Messe, aber selten machen wir uns bewusst, was die einzelnen Teile wirklich für uns und unser Leben bedeuten. Mehr darüber hören wir heute von Dr. Regens Markus Hofmann, den ich nun ganz herzlich begrüße. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Bargett. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörer, seit dem vergangenen Freitag nimmt die Kirche für die Evangelien der Heiligen Messe an den Werktagen jeweils einen Abschnitt aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Dieses Kapitel beginnt mit der wunderbaren Speisung der Volksmenge am See von Tiberias, wo etwa 5000 Männer und dazu sicher auch Frauen und Kinder zusammengekommen waren, um Jesu Predigt zu hören. Mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen sättigt er zum Erstaunen seiner Apostel und aller Anwesenden diese riesige Zahl hungriger Personen. Als die Menschen ihn daraufhin zu ihrem König ausrufen wollen, zieht sich Jesus auf den Berg zurück, denn er war kein Brotkönig. Und wenn er auf diese Absicht der Menge eingegangen wäre, dann hätte er seine eigentliche Sendung verdunkelt. Im Anschluss daran finden ihn die Menschen in Kapharnaum, wo Jesus in der dortigen Synagoge die große Predigt, die große Katechese über die heilige Eucharistie hält. Es ist von Bedeutung, dass gerade der Evangelist Johannes diese lange Lehrrede Jesu in seinem Evangelium überliefert, denn Johannes hat ja bei seiner Schilderung des letzten Abends Jesu mit den Aposteln die Stiftung der heiligen Messe nicht eigens dargestellt, sondern stattdessen als einziger der Evangelisten die Fußwaschung überliefert. Dass Johannes aber natürlich dennoch das größte Geschenk Jesu an seine Kirche, die heilige Eucharistie, kennt und um ihre Wahrheit weiß, das zeigt er vor allem durch die Wiedergabe dieser Predigt Jesu im 6. Kapitel seines Evangeliums, in dem die Kirche uns jedes Jahr in den Wochen nach Ostern diese Eucharistie-Katechese Jesu zu Gehör bringt, bereitet sie uns einmal auf das bald bevorstehende Fronleichnamsfest vor und ruft uns zum anderen regelmäßig die wesentliche Lehre Jesu über dieses größte der 7 Sakramente in Erinnerung. Das ist keineswegs überflüssig, sondern im Gegenteil sehr wichtig, ja, geradezu notwendig. Denn zur Not der Kirche heute, wenigstens in unseren Breitengraden, zählt wohl der schwindende, an vielen Orten gleichsam verdunstende Glaube. Und es ist kein Wunder, dass der Glaube an die heilige Eucharistie von diesem allgemeinen Glaubensschwund besonders betroffen ist. Denn das, was uns in diesem Sakrament, in diesem Mysterium Fidei, dem großen Geheimnis unseres Glaubens, gegeben ist, was da zu glauben geboten ist, das gehört zum kostbarsten und damit zugleich auch zum gefährdetsten Glaubensgut. Vielleicht überrascht Sie diese Einschätzung zunächst, denn von der Eucharistie wird doch viel gesprochen. Die Feier der Heiligen Messe wird doch immer noch zu Recht und Gott sei Dank als wichtig angesehen. Und in Kirchenkreisen wird viel über die Zahl sowie die Zeiten der Messfeiern gesprochen. Schließlich ist der Priestermangel doch nicht zuletzt deshalb in aller Munde, weil die Sorge um den Rückgang der Messfeiern damit verbunden ist. Das alles können wir feststellen. Und dennoch ist es meines Erachtens nicht übertrieben oder schwarzseherisch, gleichzeitig von einer Krise des Glaubens und insbesondere von einer Krise des eucharistischen Glaubens unter den Gläubigen unserer deutschsprachigen Länder zu sprechen. Natürlich ist es schwer, eine allgemeine Behauptung über die Glaubenssituation zu machen, und jedes Pauschalurteil ist immer ungerecht. Aber es gibt doch eine Reihe von sichtbaren Zeichen, von deutlichen Hinweisen, die Rückschlüsse auf den schwindenden Glauben, besonders den eucharistischen Glauben, rechtfertigen. Da ist als erstes der kontinuierliche Rückgang der sonntäglichen Messbesucher. In den vergangenen 50 Jahren ist die Zahl der praktizierenden Katholiken in Deutschland von 12 Millionen im Jahr 1960 auf 3 Millionen im Jahr 2009 zurückgegangen. Heute besuchen in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland im Durchschnitt nur noch 13% der katholischen Christen regelmäßig die Sonntagsmesse. Besonders ernüchternd ist häufig der Sonntag nach den Erstkommunionfeiern, jetzt in diesen Wochen, wenn dann teilweise oder fast ganz die leeren Plätze der Kommunionkinder auffallen. Weiter kommt hinzu, dass etwa die Gebetsform des ewigen oder 40-stündigen Gebetes in immer mehr Pfarreien von der Stundenzahl her drastisch gekürzt wurde oder schon ganz aufgegeben werden musste, weil es zu wenig Beter gab. Leider ist auch immer wieder von Missbräuchen bei der Feier der Heiligen Messe zu hören. Einer der für mich bedrängendsten Punkte in meiner Zeit als junger Priester war der unübersehbare Kontrast zwischen der großen Zahl der Kommunizierenden im Vergleich zu der sehr kleinen Zahl der Beichtenden. Bei manchen Gelegenheiten kam dann noch das Verhalten einzelner Personen hinzu, die zum Teil sehr deutlich zu erkennen gaben, dass sie wirklich nicht wussten, wen sie da in der heiligen Hostie empfingen. Leider ist diese Sorge insgesamt nicht geringer geworden. Liebe Hörer, es geht ja gar nicht um einen Klagegesang, erst recht nicht um Schuldzuweisungen oder Ähnliches. Es geht einfach darum, zunächst einmal nüchtern zu sehen, dass es heute hier wirklich eine Glaubensnot und Glaubensschwierigkeiten gibt. Dabei hat das Zweite Vatikanische Konzil in klaren und deutlichen Worten verkündet. Es sind vielleicht die meist zitierten Worte des Konzils überhaupt, dass, Zitat, die Feier der Heiligen Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Und dass die Feier des Pascha-Mysteriums, also des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu im heiligen Messopfer, den ersten Platz unter allen liturgischen Feiern einnimmt. Liebe Hörer, nicht erst unsere Zeitgenossen, nicht erst die Menschen im 20. und 21. Jahrhundert haben ihre Schwierigkeiten mit diesem großen Geheimnis. Hören wir, was Jesus seinen Hörern damals in der Synagoge von Kapharnaum sagte und wie die Menschen auf das, was sie als eine gigantische Zumutung auffassten mussten, reagiert haben. Die Grundsteine des Synagogengebäudes sind übrigens heute noch am ursprünglichen Platz zu sehen. Wir wissen also ganz genau, wo Jesus die folgenden Worte aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums gesprochen hat. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Soweit die Worte Jesu in Kapharnaum. Die Reaktion vieler Hörer darauf zeigt, das ist zu viel. Das, was Jesus seinen Hörern hier sagt, erschien vielen Menschen damals und erscheint auch vielen Zeitgenossen heute als Überforderung. Wie kann ein Mensch allen Ernstes von sich sagen, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist? Himmel meint hier nicht einfach das Firmament, sondern ist eine jüdische, ehrfurchtsvolle Umschreibung für Gott, wie es in den Evangelien ja einmal Himmelreich und ein anderes Mal Reich Gottes heißt und beide Male dieselbe Wirklichkeit gemeint ist. Die Hörer Jesu haben mit ihrer Skepsis und ihren Fragen in gewisser Weise recht, denn kein Mensch kann das von sich sagen, ich bin das Brot, das vom Himmel von Gott gekommen ist. Wer so etwas sagt, ist entweder unglaublich anmaßend oder geistig verwirrt, oder er ist wirklich viel mehr als ein bloßer Mensch. Jesus setzt auf diese Aussage noch eine Steigerung, wenn er formuliert, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Das klingt so drastisch, realistisch und ungeschminkt deutlich, dass es damals viele abstieß.
Die Krise des Glaubens ist in unserer Kirche vor allen Dingen auch eine Krise des eucharistischen Glaubens. Das sagt Regens Dr. Markus Hofmann aus dem Priesterseminar in Köln. In seinem heutigen Vortrag »Die heilige Eucharistie« führt er uns in der Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in das Geheimnis der eucharistischen Wandlung ein. Im ersten Teil seines Vortrages haben wir bereits gehört, dass schon die Menschen zu Zeiten Jesu Schwierigkeiten damit hatten zu verstehen, dass in Brot und Wein das Fleisch und das Blut Jesu Christi wirklich gegenwärtig werden sollten. Was uns als heutigen Christen helfen kann, dieses Geheimnis besser zu verstehen und in unserem Alltag zu leben, das hören Sie jetzt im zweiten Teil der Ausführungen von Regens Dr. Markus Hofmann.
Jesu Redeweise über das Brot vom Himmel, über die Speise, die er geben wird und die sein Fleisch ist, all dies erscheint im höchsten Maße unklug und total ungeschickt. Jesus scheint die völlig falsche Pädagogik zu verfolgen, denn viele verlassen ihn auf seine Predigt in der Synagoge von Kapharnaum hin, nicht nur Neugierige und Kritiker, sondern auch eine große Zahl seiner Jünger. Der Evangelist Johannes erwähnt das ausdrücklich, wenn er schreibt, viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, das ist unerträglich. Wer kann das anhören? Diese Kritik bleibt Jesus keineswegs verborgen. Darum heißt es weiter, Jesus erkannte, dass seine Jünger murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Der Evangelist fährt fort: Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Liebe Hörer, es ist sehr bemerkenswert, wie Jesus darauf reagiert. Er nimmt nichts von dem zurück, was er gelehrt hat. Er reduziert den gewaltigen Anspruch nicht. Er nimmt keinen neuen Anlauf, um seinen Hörern weiter entgegenzukommen, sondern er richtet die zur Entscheidung zwingende Frage an den engsten Kreis, denn es heißt dann: Da fragte Jesus die 12, wollt auch ihr gehen? Er lässt es darauf ankommen. Er erspart ihnen die klare Antwort nicht. Simon Petrus antwortete ihm daraufhin: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. An Jesus glauben ist nicht einfach. Glaube ist keine Angelegenheit im Vorübergehen. Der Glaube an Jesus, er kann wirklich Mühe, geistige Anstrengung, Anstrengung des Willens und des Herzens kosten, und früher oder später verlangt er von jedem von uns eine grundlegende Entscheidung. Gott verlangt viel vom Menschen, denn er will ihn ganz. Du sollst mich lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Kräften, heißt es schon im Alten Testament. Nicht selten folgt darauf auch heute ein Murren, wie bei Schülern, die schon alles zu wissen meinen oder kein Interesse haben, ihren Grips anzustrengen. Jesus lässt sich nicht frustrieren. Er ist ein hervorragender, ein geduldiger und feinfühliger Pädagoge. Er will weder mit Wissen erschlagen, noch mit einem Kuhhandel überreden. Er versucht zu überzeugen, ohne die Freiheit zu nehmen. Er gibt immer wieder Hilfen, aber er zieht keinen Nürnberger Trichter aus der Tasche, mit dem er seine Botschaft gegen die Bereitschaft des Empfängers eintrichtern würde. Nein, Jesus achtet unsere Freiheit und er handelt selbst in souveräner Gelassenheit, indem er entscheidet, wem, wann und wie er hilft. Einige solcher Hilfen zum Glauben seien hier erwähnt. In Kana wirkt er zuerst das Wunder, daraufhin glauben die Jünger. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Damit zeigt er seine Macht über die Materie. Er bewirkt einen Qualitätssprung vom Wasser zum Wein, wenn auch einen hier noch viel geringeren als bei der heiligen Eucharistie, vom Wein in sein kostbares Blut. Jesus bereitet die Apostel, beginnend mit dem Wunder in Kana, 3 Jahre lang auf die Einsetzung der Heiligen Messe im Rahmen des letzten Abendmahles vor. Schon daran wird deutlich, Glauben heißt nicht, den Verstand an der Kirchtüre oder anderswo abzugeben. Der große Theologe der Heiligen Eucharistie, der heilige Thomas von Aquin, hat die ihm von Gott geschenkte Gabe eines kraftvollen und klar denkenden Verstandes eingesetzt, um der Kirche die liturgischen Texte des Fronleichnamsfestes zu schenken. Dabei ist gerade er sich klar und voll bewusst, dass wir das Geheimnis der heiligen Eucharistie mit unserem Verstand nicht durchdringen oder erfassen können. Aber die vom Glauben erleuchtete Vernunft lässt ihn in seinem bekannten eucharistischen Hymnus, dem Adoro te devote, Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir, sprechen: Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Das, liebe Hörer, ist ein durch und durch vernünftiger Gedanke, der uns hilft, den Akt des Glaubens plausibel zu begründen. Wir glauben an das Wort Jesu, weil er selbst die Wahrheit ist, weil er nicht irren und nicht betrügen kann, während wir uns mit unseren Sinnen grundsätzlich immer auch täuschen können. Aber damit hören die Hilfen, die Christus uns für den Glauben an die heilige Eucharistie gibt, nicht auf. Die Bestätigung der Worte Jesu geht weiter durch die Geschichte der Kirche. Der heilige Bruder Klaus von Flüe lebte etwa nachgewiesenermaßen 19 Jahre lang ausschließlich von der heiligen Kommunion. Das wurde schon zu seinen Lebzeiten staatlich und kirchlich genau untersucht, um jeden Betrug auszuschließen. Mit den Methoden der heutigen Wissenschaft konnte dieses Wunder in jüngerer Zeit noch einmal bestätigt werden. Denn es konnte nachgewiesen werden, dass der heilige Bruder Klaus, der 70 Jahre alt wurde und dessen Lebensdaten als bekannte Persönlichkeit seiner Zeit durch viele Zeugnisse eindeutig gesichert sind, dass er rund 20 Jahre lang keinen Stoffwechsel mehr hatte, sodass sein Leichnam nur 50 Jahre alt zu sein scheint. Durch solche verborgenen, stillen, aber erkennbaren Zeichen gibt Gott zu erkennen, die heilige Kommunion ist mehr als eine gewöhnliche Speise. Wir finden hier in diesem Phänomen beim heiligen Bruder Klaus den Hinweis, dass die eucharistische Nahrung ein Leben gibt und ein Leben erhält, das über die Grenzen unserer Natur hinausreicht. Es gibt noch zahlreiche weitere Hilfen für unseren Glauben an die wirkliche Wesensverwandlung von Brot und Wein in das Fleisch und Blut des verklärten Christus, das heißt in ihn selbst als den lebendigen Sieger über den Tod. Es sei nur an das eucharistische Wunder von Lanciano erinnert. Im 8. Jahrhundert zweifelte ein Mönch, der dort die heilige Messe in der Klosterkirche des heiligen Longinus feierte, an der Wirklichkeit der heiligen Wandlung. Während er zelebrierte, verwandelte sich vor seinen Augen die heilige Hostie in menschliches Fleisch und die Gestalt des Weines im Messkelch in menschliches Blut. Beides ist bis heute erhalten und kann dort von den Besuchern betrachtet werden. Es ist das wohl älteste, von der Kirche anerkannte eucharistische Wunder, das mit den Methoden der Wissenschaft mehrfach untersucht worden ist. Dabei konnte zweifelsfrei bestätigt werden, dass es sich um wirkliches menschliches Fleisch und Blut handelt, und zwar von einer lebenden Person. Ich kenne persönlich einen Gymnasiallehrer für Physik und Mathematik, der mit mir zusammen einmal dort gewesen ist und mir dann sagte: Jetzt, wo ich dieses Wunder mit meinen eigenen Augen sehe, kann ich wirklich an das große Wunder der heiligen Wandlung in der Messfeier glauben. Nicht jeder benötigt solch eine Hilfe, aber Gott bietet sie uns an. Wer Schwierigkeiten hat, der kann durch solche Phänomene einen leichteren Zugang zu der großen Wirklichkeit finden, die wir in jeder heiligen Messe feiern. Beim Empfang der heiligen Kommunion sollen wir ja unseren Glauben an die wahre Gegenwart Jesu in der heiligen Hostie bekennen, wenn wir auf die Worte des Spenders, der Leib Christi, antworten: Amen. Dieses Wort ist ja die gesprochene Zustimmung, sozusagen meine gesprochene Unterschrift zu dem Glauben der Kirche an das, was Jesus ihr als höchstes Gut anvertraut hat. Wichtig ist, wenn wir Schwierigkeiten mit dem Glauben haben, dann ist es gut und richtig, die Hilfen Gottes anzunehmen, die er uns anbietet. Das muss nicht unbedingt der Besuch eines eucharistischen Wunders sein. Das kann auch die Lektüre des Katechismus oder eines anderen guten Buches sein. Das kann und sollte das Gespräch mit einem Priester oder einem anderen im Glauben erfahrenen Menschen sein. Es gibt heute viel Desinformation und Halbwahrheiten. Gott hilft uns durch seine Gnade dahin durch, und zwar wirkungsvoll, obwohl seine Wege nach menschlichen Maßstäben oft besonders, ja beinahe krumm aussehen. Die Mittel der Verkündigung, die er wählt, sind für unsere Augen manchmal unangebracht. Wir sahen vorhin, Jesus scheint sich in Kapernaum pädagogisch ungeschickt zu verhalten. Die ersten Apostel waren zum Teil ziemlich ungebildet. Der Klerus war im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer vorbildlich und auch heute gibt es allzu viel Menschliches unter den Amtsträgern. Kardinal Höffner, der verstorbene Erzbischof von Köln, schrieb in seinem geistlichen Testament, dass die Existenz der Kirche bis heute gerade angesichts so vieler Schwächen und Fehler unter den Bischöfen und Priestern geradezu ein Beweis für ihre übernatürliche Herkunft und Qualität darstellt. Trotz all dem und auch trotz der Krisenzeichen, die wir eingangs genannt haben, konnte der selige Papst Johannes Paul II. Zu Recht sagen, dass im 20. Jahrhundert, besonders seit dem Konzil, die christliche Gemeinde in der Feier der Sakramente, besonders der heiligen Eucharistie, insgesamt gewachsen ist. Das ist weltweit sicher richtig, denn wir dürfen angesichts der Verhältnisse im deutschsprachigen Raum nicht übersehen, dass global gesehen die Kirche seit Jahrzehnten einen Wachstumsschub macht, und zwar einen Wachstumsschub wie nie zuvor. Noch nie in ihrer 2000-jährigen Geschichte gab es absolut gesehen so viele Katholiken, weit über 1 Milliarde, und auch nicht prozentual, nämlich ca. 20% der Weltbevölkerung. Noch nie gab es auf der ganzen Welt so viele Priester, Bischöfe und so viele heilige Messen, die täglich gefeiert werden. Beim Weltjugendtagstreffen 1995 in Manila gab es mit ca. 8 Millionen Teilnehmern die größte Eucharistiefeier aller Zeiten. Und beim Weltjugendtreffen 2000 in Rom mit ca. 2,3 Millionen Teilnehmern war es nicht nur die größte Messfeier in Europa, sondern die bislang sogar größte Menschenversammlung dieses Kontinents. In vielen geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften nimmt gerade die Feier der heiligen Eucharistie und die Anbetung des Allerheiligsten den ihr zustehenden zentralen Platz ein. Es gibt Pfarrgemeinden, in denen die ewige Anbetung eingeführt worden ist und schon seit Jahren durchgetragen wird. So falsch kann also die Pädagogik Gottes nicht gewesen sein.
Das Wachstum der Kirche steht in enger Verbindung zur Eucharistie. In der heutigen Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir darüber, welche Bedeutung die Feier der Eucharistie in der Kirche einnehmen sollte. Hören Sie nun den dritten Teil des Vortrags von Regens Dr. Markus Hofmann aus dem Priesterseminar in Köln.
Genau in diese Spannung eines weltweiten Kirchenwachstums und einer gleichzeitigen Glaubensverdunstung in vielen Ländern Europas legte der selige Papst Johannes Paul II. Den Finger auf eine wunde Stelle. Er machte auf die Wichtigkeit der sonntäglichen heiligen Messe aufmerksam und auf die Bedeutung des Sonntags selbst. Er schrieb, dadurch, dass die Kirche nicht nur einmal im Jahr, sondern an jedem Sonntag Ostern feiert, wird sie weiterhin jede Generation hinweisen auf die tragende Achse der Geschichte, auf die sich das Geheimnis des Anfangs der Welt wie das ihrer endgültigen Bestimmung zurückführen lassen. Diese tragende Achse, liebe Hörer, ist niemand anderer als Jesus Christus, der Herr der Geschichte, der in der Offenbarung des Johannes von sich selber sagen kann, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. So wie bei der Menschwerdung die Ewigkeit in die Zeit eingebrochen ist, so hat die Auferstehung Christi die Zeit aufgebrochen für die Ewigkeit. Und dieses Ereignis, dieses Aufbrechen der Zeit für die Ewigkeit, wird in jeder heiligen Messe unter uns gegenwärtig. Hier pulsiert das Herz, von dessen Kraft der ganze mystische Leib der Kirche lebt. Hier vollzieht sich, wie es in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils und im Gabengebet vom Gründonnerstag heißt, hier vollzieht sich jedes Mal das Werk der Erlösung. Durch die Feier der heiligen Eucharistie wird sozusagen der übernatürliche Kreislauf im Organismus der Kirche in Gang gehalten. Deswegen gibt es ohne Eucharistie keine lebendige Kirche. Kirche ist überall da, wo die heilige Messe gefeiert wird. Und jede Messfeier ist immer ein Tun der gesamten Kirche, nie nur das Werk derjenigen, die gerade aktuell an einem bestimmten Ort versammelt sind. Ohne dieses Heilswerk Christi auf Kalvaria und am Ostersonntag, ohne diesen Sieg über die Sünde und den Tod, wäre nicht nur unser ganzer Glaube null und nichtig, wie Paulus sagt, und wir Christen wären die bemitleidenswertesten von allen Menschen, sondern ohne das, was bei der heiligen Messe sakramental gegenwärtig wird, hätte die ganze Welt, ja der gesamte Kosmos, keine Existenzberechtigung mehr, denn dann hätte die Sünde, das Böse, der Teufel und der Tod gesiegt. Von daher wird auch das Wort des heiligen Pater Pio aus Pietrelcina verständlich, der gesagt hat, er könnte die Erde ohne Sonne bestehen, als ohne die heilige Messe. Von der Ahnung dieser Zusammenhänge sind allerdings viele unserer Brüder und Schwestern noch entfernt. Wer aber zu dieser Glaubenswahrheit vorgedrungen ist, der wird die Sonntagsmesse nicht mehr als mehr oder weniger lästige Pflicht verstehen, sondern wirklich als Mitte und Höhepunkt der Woche und als Herz des Sonntags. Und der wird, soweit es sich einrichten lässt, auch am Wochentag versuchen, die heilige Eucharistie mitzufeiern, weil sie ja wirklich Mitte und Höhepunkt unseres ganzen Lebens ist. Manchmal ist dies vielleicht wegen der äußeren Umstände nicht möglich. Dann ist es aber sehr angebracht und hilfreich, es so zu halten, wie viele Gehbehinderte oder andere Kranke, die eben nicht zur heiligen Messe gehen können, dass man sich geistig vereinigt mit einer Messfeier und nach Möglichkeit eine geistige Kommunion hält, indem wir Jesus bitten, Herr, ich kann dich jetzt sakramental nicht empfangen, aber du bist nicht an die Grenzen von Raum und Zeit gebunden, komm doch bitte dennoch in mein Herz. Und wenn wir auf dem Weg zur Arbeit oder bei anderer Gelegenheit an einer Kirche vorbeikommen, dann ist es ein schönes Zeichen unseres Glaubens an die wirkliche Gegenwart Jesu, wenn wir den Herrn, der dort im Tabernakel gegenwärtig ist, grüßen. Sei es durch einen kurzen Besuch, sei es durch ein stilles Gebet im Herzen. Edith Stein berichtet, dass sie als junge Frau in Breslau einmal eine Kirche betreten hatte und dann eine Frau vom Markt mit zwei Taschen kommen sah, die sich in die Bank vor dem Tabernakel kniete, eine Weile still betete und dann wieder ging. Edith Stein sagt: Hier begegnete ich zum ersten Mal der Welt des katholischen Glaubens. Ein früherer Regens des Kölner Priesterseminars pflegte seinen angehenden Mitbrüdern zu sagen: Ihr Glaube an die Eucharistie, meine Herren, ist so viel wert wie Ihre Kniebeuge vor dem Tabernakel, wenn Sie ganz alleine in der Kirche sind. Natürlich sind diese äußeren Zeichen der Ehrfurcht und Anbetung kein Selbstzweck, sondern sie sollen Ausdruck unserer inneren Haltung sein, keine leere Routine. Aber als Menschen bilden unser Leib und unsere Seele eine Einheit. Und darum können wir diese Gesten des Kniens, der Verneigung, des Händefaltens und andere Zeichen der Ehrfurcht auch das Gebet des Leibes nennen. Zum Schluss noch zwei Bemerkungen zum Empfang der Heiligen Kommunion. Erstens, sorgen wir, liebe Hörer, durch eine regelmäßige und gute Beichte dafür, dass wir gut vorbereitet sind für einen würdigen Empfang der Heiligen Kommunion. Zweitens, die heilige Katharina von Siena hatte eine Vision, in der Christus mit ihr sein Herz tauscht. In der Heiligen Kommunion, wenn wir von Herz zu Herz mit ihm sprechen, dann wäre es gewagt, das Gleiche zu erbitten. Aber wir können zumindest beten: Herr Jesus, gib du mir von deiner Liebe, von deiner Geduld, von deinem Wohlwollen, damit ich davon weitergeben kann. Kardinal Meißner, der Erzbischof von Köln, macht immer wieder auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. Wir dürfen nicht Endverbraucher der Liebe Gottes in der Heiligen Kommunion sein. Aus Münster wurde vor einiger Zeit Folgendes berichtet, was diesen Gedanken gut veranschaulicht. Am Sonntagmorgen ereignete sich in der Stadt ein schwerer Unfall. Der Notarzt stellte fest, es ist unbedingt eine Blutspende nötig, aber wir haben keine passenden Blutkonserven zur Hand. Eine anwesende Krankenschwester kam auf den klugen Gedanken: Fragen wir doch in der Kirche, wo viele Menschen an der Heiligen Messe teilnehmen, ob dort ein passender Spender bereit ist. Die Polizei fuhr das Notarztteam mit den nötigen Gerätschaften zur nächsten großen Kirche, wo sich nach dem Aufruf auch spontan eine ausreichende Zahl von Blutspendern bereit fand. Das ist sicherlich ein anschaulicher Extremfall, aber auch ein durchaus hilfreiches Beispiel. Auch wir sollen das Leben und die Liebe, die wir durch den Leib Christi in der Heiligen Kommunion empfangen haben, weitergeben. Es wäre sicher eine gute Übung, wenn wir bei jedem Empfang der Heiligen Kommunion einen ganz konkreten, einen praktischen Vorsatz fassen, welchem Menschen wir die Liebe Christi an diesem Tag ganz bewusst weitergeben wollen. Wenn wir das ernsthaft einüben, dann wird uns das nicht nur bei diesem einen Menschen gelingen, sondern auch bei vielen anderen. Auf diese Weise tragen wir dann wirklich bei, dass die positive Verwandlung der Welt, der außerordentliche Qualitätssprung in der Heiligen Messe nicht auf Brot und Wein beschränkt bleibt, sondern sich auf unser Herz und von da aus auf viele andere Herzen hin fortsetzt. Wenn wir dies wirklich ersehnen, wenn wir den Herrn bitten, dass er uns dabei entscheidend hilft, dann werden Glaube, Hoffnung und Liebe in der Kirche insgesamt und auch in den deutschsprachigen Regionen wieder wachsen.
Sie hören die Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Vielen Dank, Herr Regens Dr. Hofmann, dass Sie uns heute die eucharistische Wandlung erklärt und in Zeugnissen der Bibel und der Heiligen ans Herz gelegt haben. In einer Zeit des Priestermangels und des schwindenden Gottesdienstbesuches in Europa hat uns Regens Hofmann eingeladen, unseren eigenen Glaubensbeitrag zum Wachstum der Kirche immer wieder neu zu bedenken. Ohne die Eucharistie gibt es keine lebendige Kirche. Das ist ein Aufruf an uns alle, die Feier der Heiligen Eucharistie genauso ernst zu nehmen wie zum Beispiel karitative Ehrenämter in der Gemeinde. Herr Regens Hofmann, Sie haben ganz zu Beginn Ihres Vortrags darüber gesprochen, dass die Eucharistie zum kostbarsten und damit zugleich zum gefährdetsten Glaubensgut gehört. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es viele Bestrebungen, die Kinder möglichst früh zur Erstkommunion zu schicken und auch den Gläubigen einen häufigen Empfang der Sakramente zu ermöglichen. Haben vielleicht die Theologen und die Päpste die Mündigkeit der Christen überschätzt und sollten wir vielleicht wieder zu einer selteneren Kommunion zurückkehren, um die Bedeutung des Sakramentes zu stärken?
Ich denke, dass das, was der heilige Papst Pius X. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Kirche geschenkt hat, nämlich die Möglichkeit, dass die Kinder früher als bis dahin die heilige Kommunion empfangen können, zu der damaligen Zeit etwas sehr Wertvolles, Kluges und Richtiges war. Denn er konnte zur damaligen Zeit voraussetzen, dass Kinder in gläubigen Familien aufwuchsen und insgesamt die Rahmenbedingungen so waren, dass sie die nötige Vorbereitung für den Empfang der Heiligen Kommunion bekamen. In mancher Hinsicht hat sich das sicherlich geändert. Diese familiäre Situation, dass Kinder bei gläubigen Eltern aufwachsen, die ihnen von klein auf das Gebet beibringen, mit ihnen beten und sie entsprechend vorbereiten, ist so flächendeckend sicher nicht mehr vorhanden. Und es war damals und ist ja bis heute auch Aufgabe des Pfarrers, sich davon zu überzeugen, dass die Kinder oder diejenigen, die hinzutreten zur Heiligen Kommunion, entsprechend vorbereitet und unterrichtet sind. Deswegen kann man, glaube ich, kein Pauschalurteil treffen, sondern es gilt hinzuschauen. Und es wäre natürlich schon sehr wünschenswert, wenn die Kinder, die heute zur Heiligen Kommunion gehen, entsprechend gut vorbereitet sind und deswegen nicht länger warten müssten. Wenn aber eine entsprechende Vorbereitung nicht gewährleistet werden kann, dann sollte man sicher überlegen, dass man sie auf jeden Fall vorsieht und den Kindern auch schenkt und vielleicht von so mancher eingefahrenen Praxis noch einmal Abstand nimmt oder sie überdenkt.
Mit der Frage der Vorbereitung ist ja auch die Frage verbunden, inwieweit man diesen Glauben an die Eucharistie schon verinnerlicht hat, inwieweit man verstanden hat, was dort passiert. Sie haben gesagt, selbst die Jünger Jesu hatten Skepsis, wenn sie Worte gehört haben wie »Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist« oder »Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch«. Was ist denn das Kriterium dafür zu sagen, ja, ich habe das verstanden? Inwiefern kann denn selbst ein frommer Katholik behaupten, dass er das schon ausreichend verinnerlichen konnte?
Es gibt eine schöne Begebenheit, gerade aus dem Leben des heiligen Papstes Pius X., die das veranschaulicht. Als er selber noch ein kleiner Junge war und der Bischof seiner Diözese die Pfarrei besuchte, in der Giuseppe Sarto, so sein Name, wohnte, da bat er seinen Pfarrer, ob er mit dem Bischof sprechen könne. Und der Pfarrer meinte, du bist noch zu klein, da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber der kleine Giuseppe war hartnäckig und schaffte es irgendwie doch, an den Bischof heranzukommen. Der Bischof wandte sich dem Kleinen zu und fragte, was möchtest du denn? Und dann sagte Giuseppe Sarto, Herr Bischof, ich möchte die heilige Kommunion empfangen. Ja, wie alt bist du denn? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, so 7 oder 8 vielleicht. Dann bist du ja noch viel zu jung. Du verstehst ja noch gar nicht, was die heilige Kommunion ist. Darauf der Kleine, das ist Jesus. Wissen Sie mehr, Herr Bischof? Also ich denke, wenn die Kinder wissen, dass das Jesus ist, den sie da empfangen, dass sie auf jeden Fall, so schreibt es die kirchliche Norm auch vor, wissen, dass sie die Speise der heiligen Eucharistie von anderer Speise klar unterscheiden können. Dass es also nicht Brot ist und auch nicht einfach nur gesegnetes oder heiliges Brot, sondern dass das Jesus ist, den wir mit unseren Augen nicht so erkennen können, dann reicht das. Denn, wie ich ja auch gesagt habe, die ganze Tiefe des eucharistischen Geheimnisses können selbst größte Theologen nicht erfassen und ergründen. Aber wir müssen wissen, der, den wir da empfangen, das ist Jesus Christus. Und das können auch Kinder, die entsprechend vorbereitet sind, glauben.
Geändert hat sich ja gegenüber jetzt der früheren Jahrhunderte nicht nur die Familiensituation und die Glaubenserziehung in den Familien, sondern eben auch das Priestertum und ja die Zahl der Berufungen in diesen Stand. Wir haben schon gehört, dass es eine enge Verbindung von Eucharistie und Wachstum der Kirche gibt. Oft wird ja gesagt, der Priestermangel liegt am Zölibat, an der Sexualisierung der Gesellschaft, auch an der Individualisierung unserer Lebenswelt. Ist der Priestermangel aber nicht vielleicht auch genau durch diesen Mangel an eucharistischem Bewusstsein begründet, den Sie zu Beginn schon erwähnt haben?
Da ist sicherlich ein Zusammenhang gegeben. Wenn wir etwa schauen, welche jungen Männer in dem Alter, bei dem man sich für einen möglichen Weg zum Priestertum entscheidet, besuchen regelmäßig die Heilige Messe, dann ist diese Zahl sicherlich sehr begrenzt. Umgekehrt, diejenigen, die sich ernsthaft bewerben, um Priester zu werden, kommen eben aus der Zahl derer, die regelmäßig die Heilige Messe besuchen. Und wenn ich Priester werden möchte, dann sollte eben auch die Sehnsucht danach, die Heilige Eucharistie für die Menschen zu feiern, ganz oben stehen. Deswegen ist es auch das Ziel der Priesterausbildung, die Kandidaten zur täglichen Mitfeier der Heiligen Messe heranzuführen, damit sie später als Priester dann auch jeden Tag die Heilige Messe feiern, wie es ja schon von den Päpsten immer wieder gesagt worden ist, wie es immer wieder auch ans Herz gelegt wird, dies zu tun.
Das heißt also, dass wir Priesterberufungen auch dadurch fördern können, dass wir Kinder bewusst in die Heilige Messe einladen, mitnehmen und auch den Ministrantendienst fördern.
Auf jeden Fall. Es gibt eine Untersuchung, die angeschaut hat, welche Priesterkandidaten sind in den Priesterseminaren. Und eine übereinstimmende Erkenntnis war, dass ein überwiegend großer Teil aus der Zahl der Ministranten kommt. Das ist ja auch gut verständlich und sehr naheliegend. Von daher ist es auf jeden Fall eine Förderung auch des potenziellen Priesternachwuchses, die Ministranten gut zu unterrichten, anzuleiten und ihnen Mut zu machen, diesen Dienst mit Freude zu versehen.
Vielen Dank auch für diese Antworten, Herr Regens, Dr. Hofmann. Ihnen auch weiterhin alles Gute für Ihren verantwortungsvollen Dienst im Priesterseminar in Köln.
Vielen Dank. Ich bitte um Ihr Gebet und um das Gebet der Hörerinnen und Hörer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns auch bei Ihnen, dass Sie in unserer heutigen Sendung mit dabei waren. Wenn Sie den Vortrag über die Heilige Eucharistie von Regens Dr. Markus Hofmann nochmals nachhören möchten, dann schauen Sie doch im Internet in unseren Podcast-Bereich auf www.horeb.org. Gerne können Sie auch eine kostenlose CD bestellen, und zwar bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter der Telefonnummer 08323. 96751 20. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann ist die Vorwahl für Sie 0049. Dann geht es weiter mit 83239675120. Mein Name ist Monika Barget. Ich bedanke mich, dass Sie in der Sendung mit dabei waren. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Herrn Regens Hofmann um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des seligen Johannes Pauls II. Und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.